Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Story Power Podcasts. Ich begrüße Sie. Heute geht es um ein spannendes Thema, Positionierung. Und wir werden auch viele Tipps hören, wie man in der heutigen Situation, die doch teilweise für den einen oder anderen extrem schwierig, für manche schwierig ist, wie man damit auch umgehen kann, wie man die Kommunikation auch ändern kann und wie man seine Kunden auch unterstützen kann oder neue Ideen dafür. Dazu begrüße ich Markus Amann. Hallo Markus.
Hallo, grüß dich Ludwig.
Wir haben gerade vorher gesprochen, wir kennen uns schon ewig.
Ja, ja.
Du hast irgendwas gesagt.
Über 20 Jahre her sein. Also du warst einer meiner ersten Newsletter-Abonnenten, den gibt es ja seit Mai 1994.
Wow.
Im Internetzeitalter ist das ja eine mehr als eine Ewigkeit.
Ja, da sind wir ja schon Dinosaurier in dem Fall.
Okay. Also, da, ja. Aber ja, Pioniere in dem Bereich.
Das ist Pioniere, gut. Ja. Spannend. Da werden wir auch noch drauf kommen, wie du das geschafft hast, dass du mit dem Newsletter relativ schnell eine große Anzahl von Abonnenten bekommen. Und im Vorgespräch hast du gesagt, dass du ganz spannende Geschichten auch schon erzählt hast, spannende Geschichte erlebt hast. Und ich habe ein paar so Stories. Es geht heute auch natürlich um Stories, was du so erlebt hast. Und auch die Erkenntnis, die wir dann, wir also als Zuhörer und so weiter, daraus nehmen können. Und eine habe ich mir da so als Start, du hast einen Trendsportladen aufgemacht. Das war 84 bis 88.
Na, da haben wir einen Sportshop. Bis 1984 bis September 1998. Fast 15 Jahre.
Oh, ein bisschen falsch. Ja, erzähl mal, wie kamst du dazu? Was waren so für Herausforderungen? Und wie hast du die gelöst,
wenn dann mal ja, also es war so dein Einstieg vieles in meinem Leben, auch nachher kann ich dann zum Thema Internetmarketing, wo ich ja einer der Internetmarketing-Pioniere war, erzählen, war es ein scheinbarer Zufall. Also ich bin eigentlich schon seit meinem 16. Lebensjahr selbstständig, habe Tennistraining, also habe mit 14 Tennis angefangen, relativ spät. Und habe dann mit 16 schon Tennistraining gegeben und so Testschläger da auch dabei gehabt und dann Tennisschläger bestellt. Und dann kam der Tennisboom durch den Boris Becker. Mhm. Und es hat im Ort dann ein Sportgeschäft zugemacht. Dann gab es nur noch eins, das war relativ konservativ. Und durch Zufall wurde ein kleiner Laden am Eck parallel zur Hauptstraße frei mit 30 Quadratmeter, den wir dann bezogen haben. Und innerhalb von 14 Tagen mussten wir renovieren, ausmalen, Regale kaufen und Ware und haben da dann angefangen und im Laufe der nächsten 15 oder fast 15 Jahre immer Sporttrends aufgenommen. Also am Anfang war es Tennis, weil ich natürlich selber aus dem Tennis kam. Dann war der Tennisboom da. Dann kamen so die Sportschuhe. Da kann ich mich noch erinnern, das waren dann immer Diskussionen zwischen den Müttern und den Kindern. Da war dann Reebok und Nike in. Adidas und Puma waren damals out. Also es musste Reebok und Nike sein. Dann kam später so Streetwear, wo die ganzen Kids dann Sportkleidung auch als Freizeitkleidung trugen. Inline-Skates war ein großes Thema. Und dann auch Street-Basketball. Ja. Mhm. Und also, so haben wir halt immer die Trends, also immer was gerade Trend war. Aber auch was, wo ich eine gewisse Leidenschaft drin hatte, das war dann auch so die Positionierung. Also immer Nischen gesucht, nie jetzt in die breite Masse gegangen,
ja,
sondern von innen nach außen. Was kann ich am besten? Wo sind Trends da? Wo passt es aber auch zum Markt? Und wir haben uns immer eine Nische gesucht.
Und das Dach war dann so dieser Trend-Sportshop. Ja? Und das heißt genau. Also bei Trends, da kannst du dann jetzt, je nachdem die Trends, die dir gepasst hatten damals, aufnehmen oder eben nicht aufnehmen. Ja? Okay. Dann hast du mir einige Beispiele erzählt, mit denen du hast mit 19 ein Basketballturnier organisiert. Was waren da so spannende daran?
Ja, 19 waren über ein paar Jahre später, ich glaube so 24, 25.
Okay.
Ja, also ich habe immer, also zwei Erfolgsfaktoren in meinem ganzen beruflichen und unternehmerischen Leben waren immer die klare Positionierung von innen nach außen. Also wo kann ich mit meinen Stärken im Markt am meisten bewirken? Aber dann habe ich mir immer Zielgruppenbesitzer gesucht. Wie kann ich mit denen kooperieren oder wie kann ich mit anderen kooperieren? Und eine unserer erfolgreichsten Maßnahmen war, es kam in den Sportladen, kam der Abteilungsleiter der Basketballabteilung und sagt, ja, wir haben da immer so ein Heftchen, wir machen ein Streetbasketball-Turnier, können wir da eine Anzeige reinbekommen? Aha. Und ich habe dann gesagt, geht schlecht, weil dann kommen die ganzen anderen Vereine, Abteilungen und wir wollen nicht einen bevorzugen. Was macht ihr denn da? Ja, wir haben ein Streetbasketball-Turnier, das findet oben auf dem Sportplatz statt. Und ich sage, da ist ja nichts los, da kommt ja keiner hin. Ja, das ist das Problem. Okay. Wir haben jetzt so 12 Mannschaften kommen da immer. Ich sage, warum geht ihr nicht runter auf den Marktplatz? Wird uns nicht genehmigt. Dadurch, dass ich da auch viel Werbung schon gemacht habe, noch jung war, hatte ich dann auch Aufmerksamkeit im Ort. Und dann bin ich zum Stadtbaumeister gegangen und der hat dann gemeint, ja, wenn Sie das organisieren, Sie dabei sind, dann genehmigen wir das.
Okay, ach, das schau an, ja. Dem,
dass wir jetzt auf dem Marktplatz waren, da war immer Remi-Demi, viel los, auch Fußgängerzone, bin ich dann zur Zeitung gegangen und die haben gesagt, ja, super, also wenn wir da so als Mitveranstalter auftreten können, dann bekommen Sie im Vorfeld 3 Wochen, eine Woche danach breite Berichterstattung, Sie können große zweispaltige Anzeigen umsonst bekommen, da können wir auch Ihr Logo, auch das Logo von Ihren Sponsoren mit reinnehmen. Und mit dem bin ich dann zu den Sponsoren gegangen, Ziegelwerk, McDonald's, ein Opel Autohaus. Schlussendlich war es für die Basketballabteilung die Haupteinnahmequelle über die Sponsoren und auch über die Anmeldegebühren fürs ganze Jahr. Die Zeitung war auch hip, hatte was zu berichten. Die Sponsoren, da waren mehrere tausend Besucher dann. Wir hatten in der Spitze 112 Mannschaften.
112 Mannschaften?
112 Mannschaften nach 3 Jahren. Also es hat sich von Jahr zu Jahr gesteigert. Mhm. Und vor allem der Effekt für uns als Sport, als Rennsportladen war, die ganzen Mannschaften, die haben sich bei uns angemeldet und natürlich auch ausgestattet mit Bekleidung, mit Schuhen, mit Taschen. Und da haben wir auch so T-Shirt drucken lassen, wo jede Mannschaft bei der Anmeldung bekam. Die haben die an alle getragen während des Turniers. Und in das Logo vom Streetbasketball war das Logo vom Amann Sportshop eingearbeitet. Also wir hatten wirklich ein Vierteljahr lang unheimlich viel kostenlose Werbung, waren in, waren hip. Ja. Und haben natürlich auch über die Anmeldung, Ausstattung sehr viel Umsatz gemacht. Ja. Und so schaue ich halt immer auch heute noch, dass ich immer Leute, die zusammenfassen, Zielgruppenbesitzer, Netzwerke untereinander vernetzt und dass man da gemeinsame Veranstaltungen oder Aktionen macht.
Ja, sehr spannend, also da schauen, was könnte das, ja, das ist ja dann, sagen wir so, wie so ein Gericht, ein mehrgängiges Gericht, da schau ich, da sind verschiedene Komponenten, da gibt's manches, also was vorher passiert, vor dem Hauptgang, dann kommt der Hauptgang eben mit dem Wettbewerb selber und dann hat danach noch, gibt's noch ein Dessert, und so ist es auch komponiert worden. Schauen wir mal weiter, dann kam irgendwann mal, also das ging dann bis 98, glaube ich, habe ich da jetzt, dann kam irgendwann mal das Internet und irgendwann hast du dann mal angefangen, auch dich verstärkter mit dem Internet zu beschäftigen. Du hast dann irgendwann mal mit den, habe ich gesagt, über 12.000 Abonnenten sehr früh damals schon gehabt, als einer der ersten Pioniere. Mhm. Jetzt, wie ist dieser Übergang? Also einerseits vom Sportzentrum, ist das parallel gelaufen oder danach? Und wie hast du dann das mit Internet begonnen?
Parallel. Also ich habe angefangen 1996, das war auch wieder mehr oder weniger in Anführungszeichen ein Zufall. Meiner Meinung nach gibt es im Leben keine Zufälle, sondern es hat alles irgendwo einen Grund. Es fügt sich sehr schön.
Ja.
Und ich habe kurz bevor ich das Sportgeschäft aufgemacht habe, ich Jura studieren angefangen. Dann haben wir aber noch 2 kleinere Filialen mit der Zeit im Laufe der Jahre aufgemacht. Und da merkte ich, Jura war zu lernintensiv, war jetzt auch nicht unbedingt meins. Ich wollte eher in die Wirtschaft. Und habe dann umgeschwenkt auf Betriebswirtschaft, Planung, Organisation, Marketing als Schwerpunkt. Und ein Freund erzählte mir, du, da gibt's von der Uni für die Studentenbude einen kostenlosen Internetanschluss. Naja, lass mich mit dem Internet in Ruhe. Ich muss studieren, ich muss mich um mein Sportgeschäft kümmern. Aber dann kam ein paar Wochen später im PC-Magazin, kam eine CD heraus, da gab's noch eine Diskette,
keine
CDs, wo ein kostenloser Zugang zu CompuSoft, das war damals ein Online-Zugang, ein Online-Dienst, das gibt's glaube ich heute gar nicht mehr. Und in diesem Zugang zu dem Online-Dienst war ein Marketing-Forum und dort will er ein Probekapitel von einem Buch von einem Matheson in Amerika, Marketing on the Internet, in 12 Schritten zum Interneterfolg. Mhm. Und der erste Schritt war, fassen Sie oder posten Sie einen Beitrag in einem Online-Forum. Das habe ich dann dort gemacht, habe eine Studie von deutschsprachigen Internet-Usern von IBM zusammengefasst. Und es war innerhalb von ein paar Tagen der meist abgerufene Artikel mit über 400 Abrufen. Der zweite Schritt war, bauen Sie ein Newsletter auf. Dann war das Problem, wie mache ich das jetzt? Dann habe ich da so ein Anmeldekupon hingehängt an diesen Beitrag. Ich habe immer wieder Beiträge gepostet und dachte, da melden sich halt irgendwie Studenten, Privatinteressierte. Es waren aber Inhaber von kleinen mittelständischen Unternehmen, auch von Top-Werbeagenturen, Unternehmensberatungen, die sich dort eingetragen haben. Und dann habe ich geschaut, wo bekomme ich jetzt eine Webseite her? Das war damals recht teuer. Dann war so ein erster Internet-Provider, Discounter, wo ich dann die Domain angemeldet habe, amman.de. Und so hat es angefangen. Dann habe ich aber immer noch so ein paar 100, 200 Abonnenten gehabt. Mhm. Dann kam aber ein Student, ein Informatikstudent aus Berlin, der mit seinem Stiefvater einen Dienst gehabt hat, wo er private Webseiten Suchmaschinen optimiert hat.
Ja.
Aber die mussten dann einen Banner auf ihre Webseite nehmen und für ihn Werbung machen. Und für die Firmen hat er dann Geld, wenn er die optimiert hat, die Webseiten von den Firmen, hat er Geld bekommen und verlangt. Mhm. Und er sagte zu mir, du pass auf, ich habe da am Tag mehrere hundert Besucher. Dein Newsletter ist klasse. Ich würde da gern immer die aktuelle Ausgabe bei mir auf der Webseite posten. Und da gibt es auch ein Anmeldeformular. Ich schicke dir einmal im Monat die neuen Abonnenten. Hm? Ja, okay, kein Problem. Okay. Und da kam da innerhalb von ein paar Monaten, schoss das auf 12.000 Abonnenten hoch. Ich war da auf einen Schlag im deutschsprachigen Raum der führende Internet-Marketing-Newsletter. Und so haben wir uns anscheinend auch kennengelernt, Ludwig.
Ja, was sagen wir?
Auch irgendwie eingetragen. Vielleicht sogar über diese Webseite von dem Suchmaschinenoptimierer damals.
Weiß ich gar nicht mehr, ja. Das ist zu weit zurück, ja.
Und daraus hat sich dann mein ganzes Geschäft entwickelt. Es kamen dann kleine Unternehmen auf mich zu, ob ich sie nicht beraten kann. Verlage, Rentrop Verlag zum Beispiel, wo ich dann die komplette Online-Rubrik betreut habe, mehrere Jahre Beiträge jeden Monat geschrieben. Und auch ein Seminaranbieter aus Vorarlberg, der gesagt hat, ja, können Sie nicht für unsere Kleinunternehmer Internet-Marketing-Seminare machen. So bin ich dann durch Zufall, in Anführungszeichen, Journalist, Berater und Trainer für Internet-Marketing geworden.
Okay, das hat sich einfach so im Laufe der Zeit entwickelt. Gell? Da war eine Nachfrage da, die wollten Know-how haben und da hat sich das entwickelt. Jetzt da auch wieder, gehen wir wieder zum Kernthema zurück, Positionierung. Wie hast du dich da positioniert? Das sind dann im Laufe der Zeit sind dann auch mehrere auf den Markt gekommen. Mhm. Wie war wieder da so deine Positionierung? Also vorher haben wir diesen Trendshop, dann hat sich es weiterentwickelt, jetzt zum Internetmarketing. Wenn da mal den Aspekt nochmal anbeleuchtest.
Ja. Also auch hier wieder habe ich mich natürlich auf eine Zielgruppe spezialisiert, wo ich mich auskannte, auf Kleinunternehmer, weil ich selber ein Kleinunternehmer war. Ich wusste, wie das funktioniert, was die Sorgen und Nöte, die Engpässe von Kleinunternehmern sind. Mhm. Bekannte von mir, auch Kooperationspartner im Internet-Marketing-Bereich, die haben gesagt, du, biet doch das, da gibt's niemand im Moment, biet doch das auch für große Unternehmen an. Ich sage, nein, ich bleib da wirklich, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ich kenne mich bei den kleinen Unternehmen am besten aus. Mhm. War dann auch gut. Es sind dann aber relativ schnell aus diesem kleinen Unternehmertum auch Menschen auf mich zugekommen, die gesagt haben, Amman, bevor wir jetzt Webseiten machen, bevor wir E-Mail-Marketing machen, würde ich mich gern mal einen Tag mit Ihnen hinsetzen, dass Sie mir sagen, was sind meine Stärken, was ist meine Alleinstellung, was ist meine USP?
Ja.
Und ich habe das auch in dem Newsletter immer geschrieben, dass man sich auf seine eigenen Stärken konzentrieren muss und da von innen nach außen, das sind die Wurzeln des Erfolgs, dass man sich darauf konzentriert. Und so hat sich da relativ schnell die Positionierungsarbeit ergeben. Und der Markt ist natürlich gewachsen. Es gab dann Tausende von Spezialisten, die Suchmaschinenmarketing, E-Mail-Marketing, was sich auf einzelne Bereiche spezialisiert haben. Ich war im Internetmarketing eher der Generalist, also einer der ersten. Mhm. Und dann habe ich mich da auf die Positionierung konzentriert.
Ja.
Und dadurch, dass ich auch selber Trainer, Berater und Coach war, sind auch immer mehr Trainer, Berater und Coaches auf mich zugekommen,
ja,
wo Kollegen am Anfang sagten, du, lass die bleiben, die sind beratungsresistent. Mhm. Ich habe aber damit offene Türen eingerannt. Und heute reitet ja jeder auf Trainer, Berater und Coaches, auch Positionierung für Trainer, Berater und Coaches herum. Also ich war auch da eigentlich der Erste, der das gemacht hat. Aber man merkt schon, man muss sich immer wieder auch neu erfinden. Man kann sich jetzt oft auch, man hat zwar eine Grundpositionierung, also jeder ist aus meiner Sicht ein Experte und kann da auch einen Expertenstatus drauf aufbauen. Mhm. Man muss es nur herausarbeiten, wo ist jeder Mensch irgendwo ein Experte, wo sind dann seine natürlichen starken Leidenschaften. Aber man muss sich natürlich auch immer wieder neu entwickeln, also die Positionierungsgeschichte weiterentwickeln, darf da nicht stehen bleiben.
Genau, da kommen wir halt auch noch dazu. Ich möchte nochmal zu einem Punkt zurück, wo du sagst, von innen nach außen, mhm, es gibt ja diesen goldenen Kreis da oder diese goldenen Kreise, also mit dem Warum innen, dann haben wir Wie und Was da.
Ja.
Ist das bei dir auch der Punkt, also das, sagen wir mal, das Innerste ist sozusagen die Fähigkeiten, die Werte, die jemand hat, die herauszufinden, warum er sein Business betreibt, das herauszufinden. Und wenn dann das steht, dass dann das nachher herauskommt, also dann kommuniziert wird nach außen.
Also ich arbeite genau so. Also ich habe drei Phasen. Das ist Klarheit, Struktur und Reduktion.
Ja.
Also ich habe keine Blaupausen, die ich irgendwo überstülpe. Es gibt viele Gurus da draußen, die mit viel Geld, hohen Preisen arbeiten, die sagen, ich habe hier ein Erfolgskonzept, so arbeite ich, so bin ich erfolgreich geworden. Mhm. Wenn du genauso so arbeitest, dann wirst du auch erfolgreich. Und das funktioniert meiner Erfahrung nicht. Ich mache das Geschäft ja schon sehr lange und da kommen oft viele auf mich zu, die viel Geld ausgegeben haben, ja, und sagen, komplett an mir vorbeigegangen, der hat mich nicht verstanden, das passt nicht zu mir, ich kann das nicht umsetzen oder ich habe es gemacht, es hat nicht funktioniert. Und ich schaue mir immer an, wo kommt jemand her, wo steht jemand im Moment, wo geht jemand hin, habe da durchaus ein starkes, empathisches Gespür, auch was geht den Menschen emotional vor, was geht zwischen Menschen oder im Unternehmen emotional vor und schaue mir das einfach an. Auch, wo sind die PS unter der Haube? Aber auch ganz wichtig, es kann jemand wissen, wo er steht, wo er hin will, was seine eindeutigen starken PS unter der Haube ist. Er fühlt sich aber irgendwo ausgebremst. Das sind dann so Engpässe, Erfolgsblockaden, die oft auch im Kopf mitschwingen. Mhm. Oder dass man halt in eine Richtung geht, die gar nicht zu einem irgendwo persönlich passt. Also da muss man dann immer auch mal schauen, das sind kleine Dinge, wo man sagt, ja, ich bin chaotisch, ich will strukturiert sein, dann sage ich, lassen Sie es bleiben. Das ist nicht Ihre Persönlichkeit. Sie sind auf der anderen Seite so kreativ, das gleicht es mehr aus. Bleiben Sie so, wie Sie sind.
Also oder man findet jemanden, ja, oder? Der etwas strukturiert ist. Ja.
Genau, also zu schauen, ist es wirklich eine Erfolgsbremse? Bei manchen ist das nur im Kopf, da ist das gar nicht. Dann ist die veränderbar oder kann man es nicht verändern?
Ja.
Und dann halt irgendwo sich mit auch mit seinen scheinbaren Schwächen zu versöhnen, eine Assistenz suchen, das irgendwie einen anderen Bereich verstärken, also auch hier das dann von innen nach außen. Und erst wenn das da ist, dann im zweiten Schritt gebe ich dem Struktur zu schauen, welche idealen Kunden braucht man denn, um seine Ziele zu erreichen? Ja. Wer passt zu einem auf einer fachlichen Ebene, aber auch emotional, also welcher Ansprechpartner im Unternehmen ist für mich eigentlich der ideale Partner, mit dem ich arbeiten kann, wo es funktioniert, aber auch sich abgrenzen muss, sagen, da gibt's immer wieder Probleme, da lasse ich lieber die Finger davon.
Ja. Ich möchte nochmal eine Story hören, und zwar, bevor wir da jetzt zur Gegenwart und dann auch zur Zukunft kommen, da war doch was mit so eine Werbekampagne, also mit Kundenkarte, Stichwort Computer, Adresskarte aufbauen, Access 3000 oder wenn da mal noch die Story erzählst.
Okay, sehr schön. Ja, also ich habe dann schon auch immer wieder den Markt beobachtet, viele Zeitschriften auch in der im Sportgeschäft gelesen und da gab es damals die Textilwirtschaft und da war ein Bericht drin, es war damals, gab es in Deutschland noch das Rabattgesetz, man durfte nicht mehr als 3% Barrabatt gewähren, sonst hat man teilweise hohe Strafen auch zahlen müssen, wenn man dann erwischt wurde, abgemahnt und dann Wiederholungsfall. Und da war, ich glaube, irgendein Adler war das, so Textilmärkte, die hatten eine 3% Kundenrabattkarte, wo aber nicht direkt an der Kasse abgezogen wurde, sondern am Jahresende gab es eine Gutschrift und die konnte man dann gegen Ware verrechnen oder gesetzlich musste es auch sein, konnte man sich bar auszahlen. Aber die meisten nach dem Bericht in der Textilwirtschaft haben sich das gegen Ware eintauschen lassen. Und ich las das und ich sage, es ist eine gute Idee und spontan, wie ich immer bin, bin ich dann vorgegangen in den Verkaufsraum im Sportgeschäft, da war gerade ein junges Pärchen und ich sage, übrigens, wir haben jetzt eine 3% Rabattkarte, das funktioniert so und so und Gutschrift am Jahresende. Sag ich so, super, wo ist denn der Antrag? Sage ich, ich habe keinen gehabt, sage ich, die sind uns gerade ausgegangen. Schreibt mal eure Adresse auf den Zettel, ihr bekommt es dann zugeschickt. Mhm. Und ich sage, super, was mache ich jetzt? Dann bin ich nach hinten gegangen am Computer, war auch einer der ersten, die mit Computer damals gearbeitet, mit dem PC und habe dann so ein Anmeldeformular entwickelt, habe es in den Kopierer gegeben, ausgedruckt, bin vorgegangen. Ich glaube, am Ende des Tages hatte ich, glaube schon 10 oder 15 Anmeldungen für die Kundenkarte. Meine Mädels, meine Mitarbeiterin, inklusive meiner Mutter, die auch immer wieder das Sportgeschäft operativ geführt hat, wenn ich dann beim Studieren weg war, ja, was ist denn das? Wo die dann aber gemerkt haben, wie gut es ankam, haben sie dann selber angefangen, auch die Rabattkarte anzubieten.
Okay.
Ja. Das hat sich dann zu unserem wichtigsten Direktmarketing-Instrument entwickelt, weil ich habe dann auch eine Datenbank. Es war dann damals mit Access, da gab es noch keine Software, die hat 3.000 Mark damals noch gekostet, die Datenbank. Von Access kam neu raus, von Microsoft. Kennst du wahrscheinlich, du bist ja auch EDV-Profi.
Ja, Microsoft weniger, ich war in der Unix-Welt hauptsächlich zu Hause.
Okay. Ja, auf jeden Fall habe ich es dann, mein Vater ist auch einer der ersten EDV-Pioniere, mit ihm so eine Datenbank entwickelt und dadurch haben wir halt von jedem Kunden genau gewusst. Wir haben dann auch Warengruppen angelegt, was kaufen die Kunden und konnten da schon sehr gezielt dann an bestimmte Leute, die halt das gekauft haben, zum Beispiel Tenniskleidung, wenn wir dann eine Aktion mit Tennisschläger oder mit Tennissocken gehabt haben, konnten wir speziell da eine Aussendung machen. Mhm. Und diese Rabattgutschriften am Jahresende, das war mit die erfolgreichste Geschichte. Eben kurz nach Weihnachten haben die dann ihre Gutschrift bekommen, plus ein Angebotsblatt, was gerade alles reduziert war. Und es sind ja auch nach Weihnachten sind die den Laden gestürmt, haben ihre Gutschrift eingelöst und haben natürlich die Sonderangebote auch gekauft. Okay. Bei uns war fast so viel nach Weihnachten wie vor Weihnachten dann los. Ja. Und am Schluss hatten wir 3.000 Kundenkarten, die so beliebt waren, da sind teilweise Kids reingekommen, und haben gesagt, mein Freund, der hat eine Kundenkarte von Ihnen, kann ich bitte auch eine haben. Ja? Also es war so unter den Kids auch so ein richtiges Kultding, obwohl es nur so ein blauer Karton war, der in Glassichthüllen dann reingeschoben war, hat mir da auch einen gewissen Bekanntheitsgrad für die Kundenkarte.
Also ein Kult ist ja da. Hast du noch eine Ahnung, an was es lag jetzt, dass diese Kundenkarte so beliebt ist, dass sogar die Kids dann reinkommen und sagen, kann ich auch so eine haben?
Die fanden es halt alle cool, weil das war was Neues, das gab es so noch nicht.
Ah, okay. Ja.
Und wenn der halt seine Geldbörse aufgemacht hat und das blaue Ding gezeigt hat und sagt, was ist denn das? Ja, das ist eine Kundenkarte, ich krieg da 3%. War das wie so ein kleiner VIP-Status, wo es sich vielleicht wichtig gemacht hat. Und der Freund sagt, er will das dann auch haben.
Ja, cool. Ja. Ja, lass uns mal jetzt von der Vergangenheit jetzt ins Heute kommen. Mhm. Heute und auch in die Zukunft. Einerseits, was machst du jetzt gerade? Was ist so dein Business jetzt? Was machst du da? Und was bietest du an? Wie hilfst du deinen Kunden jetzt?
Ja, also das sind, wie gesagt, diese drei Schritte, diese Klarheit, die schaffe ich über ein Expertenaudit, das ist ein PDF Fragebogen mit 87 Fragen, 34 Seiten, wo ganz gezielt zu dieser Ausgangssituation, wo will man hin, was sind die Stärken, wie wird man auch von außen gesehen, welche Stärken werden einem da immer wieder gespiegelt, wo sind Engpässe, also wie überzeugt ist man von dem, was man im Moment macht, will man vielleicht was anderes machen, gibt es irgendwelche mentalen Blockaden, äußere Hürden, dann aber auch rein, kennt man seine idealen Kunden schon, die Alleinstellungsmerkmale, dann baue ich immer oder schaue, dass so ein Expertensystem, das ist so ein roter Faden, der sich durch alles durchzieht, wo man auch gezielt übers Internet vor allem Wissensinteressenten ansprechen kann, indem man nicht Wissen behauptet, schon nochmal Infos und Tipps rausgibt, die, wo andere Wissensinteressenten schon mal umsetzen können, wo auch schon eine kleine Kundenbeziehung, Vertrauen hergestellt wird, dann hat man nur einzelne Leistungen oder sind es in Leistungspakete gebündelte Leistungen, vor allem Dienstleistungen, also klare Ausgangssituation, Vorgehensweise, Ergebnis, Expertise von dem Dienstleister, auch Trainer, Berater und Coach zum Beispiel. Dann, wie schaut es aus mit Xing, LinkedIn, Webtexte, Webseiten? Mhm. Wir sagen viele Kunden, allein das war schon mal das Geld wert, so strukturiert in die Tiefe hat mich das noch keiner gefragt. Das ist also die Selbstsicht. Dann werte ich es aus mit meiner Erfahrung, aber auch Empathie. Schriftlich kann man immer wieder nachlesen. Und da gibt es eine Stunde Feedback-Coaching, wo Fragen geklärt werden, Unklarheiten, wo vielleicht Kunden auch nicht mit einverstanden sind. Und das ist dann der grobe Bau- und Fahrplan für die nächsten 2-3 Jahre für den Expertenerfolg.
Ja.
Im zweiten Schritt, bitte, ja.
Ist ja quasi auch für mich so eine Grundlage, dass auch Stories, also Unternehmensstories dann im Laufe der Zeit entstehen können. Viel spannendere Stories nach, als es so. Ja. Okay, mach gerade weiter, ich habe gerade.
Ja. Aber du sagst da was ganz, ganz Wichtiges, also bei der Positionierung, dieses Storytelling, ja, die Kraft der eigenen Geschichte, wie du das so schön immer sagst, die Heldengeschichte auch. Auch was du mich jetzt gefragt hast, und du hast ja auch gemerkt, das ist jetzt schon über 30 Jahre her, aber ich strahle da immer noch, wenn ich da so selber nacherlebe, was da damals alles gelaufen ist, was man auch vor Erfolge gefeiert hat und was man daraus gelernt hat. Auch das Feedback von den Kunden, von den begeisterten Kunden, das ist ganz, ganz wichtig, dass man diese Story, die eigene Story in die Positionierung mit einarbeitet und deswegen von innen nach außen keine fremde Story annimmt und die nachspielt, ja, sondern authentisch seine eigene Story lebt.
Das ist es mit dem viel, viel emotionaler, gerade wie du gerade erlebt hast, ja, wenn man dann nochmal zurückblickt, was man schon alles macht, natürlich dann auch länger Kraft, ja, wenn ich die eigenen,
Stories, deswegen die ich so erlebt habe. Deswegen mich auch immer wieder dein Story Power Podcast, also deswegen bin ich ja auch jetzt auch wieder auf dich zugegangen, sonst sind wir wieder in Kontakt gekommen. Ich ist einfach fasziniert, was du für Menschen da hast, wie die von ihrer eigenen Geschichte begeistert erzählen, auch wenn es mal schmerzhafte Erlebnisse dabei sind, aber die einen dann auch prägen, ja, und einen dann, wenn man es durchlebt, auch weiterbringen.
Apropos schmerzhafte Erlebnisse, hattest du auch eins? Also ich habe jetzt zum Beispiel eins gehabt, dass ich mir mal vor 100 Teilnehmern von einem Vortrag massiv blamiert habe. Also das ist mir ewig nachgegangen. Ich habe dann 2-3 Jahre gebraucht, bis ich da einigermaßen wieder raus war. Ja. Dann war ich dann auch bei den Toastmasters. Dann habe ich geschaut, dass ich wirklich immer besser und besser werde. Und schließlich habe ich dann bei den Schweizer Meisterschaften mal den 3. Platz gemacht. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt da ist wieder zurück. Ja. Und es fährt mir immer, schmerzhaftes Ereignis. Hast du auch so eins schon erlebt?
Ja, also das waren viele Selbstständige auch nachvollziehen können. Es gab auch mal Situationen, Monate, wo halt das Wetter schlecht war, wo irgendwas dazwischen kam, wo man sich vielleicht auch im Einkauf aufgrund des Wetters verkalkuliert hat, wo ich am anderen Monat nicht wusste, wie zahle ich jetzt Miete, wie zahle ich Gehälter. Das liegt aber teilweise auch bei uns in der Familie, also wenn es auch zwar bei meiner Mutter, wenn es dann schwierig wird, dann wird es für uns oder wird es für mich eigentlich interessant, ja.
Okay, jetzt erst recht oder sowas kommt da raus, ja.
Und ich war dann halt auch teilweise kurz, dass ich dann halt den Lieferanten geschrieben habe, wir können jetzt die Ware nicht annehmen, ja. habe dann teilweise storniert, weil ich wusste, wenn ich jetzt das nicht mache,
ja,
dann habe ich wirklich Liquiditätsprobleme. Dann haben welche dann halt trotzdem geschickt. Die Dame vom Paketdienst, die wusste dann schon nur Bescheid, sagt sie, ja, ja, ich glaube, sie werden das wahrscheinlich jetzt nicht annehmen. Ja, sie haben recht, schicken Sie es bitte zurück. Und dann waren halt auch Lieferanten, die dann geschrieben haben, ja, wir bestehen drauf. Dann habe ich den Geschäftsführer zurückgeschrieben. Sie tönen da immer so laut, wie kundenorientiert Sie sind. Jetzt können Sie mal Ihre Kundenorientierung beweisen. Mhm. Und danach war dann Ruhe. Also es waren immer mal wieder vielleicht 3-4 Mal im Laufe der 15 Jahre, wo ich dann relativ schnell reagieren musste, sonst hätte es massive Probleme gegeben. Mhm. Oder wo wir insgesamt drei Filialen haben, wir haben immer junge Mädels gehabt.
Ja.
War dann mal wirklich eine Situation, wo alle krank waren oder im Urlaub. Und dann wirklich, meine Mutter hat dann angerufen und sagt, du, jetzt sind wir wieder ganz allein für uns beide. Ja. Und dann hat halt jeder, damals, da waren es gerade 2 Geschäfte, haben wir dann schon wieder reduziert. Und dann hat halt jeder, ich dann in Ehingen, sie in Ehingen bei Ulm, mhm, in Biberach, hab dann, das muss ja nicht, das ist glaube ich nicht so weit weg, Biberach, von deiner alten Heimat. Das geht ja schon Richtung Allgäu.
Richtig, ja, genau. Ja. Ja,
wo wir das halt geführt haben, aber es ist komisch, in meinem Leben ist dann immer so, dass dann halt irgendeine Situation kommt, wo ich, da werde ich dann relativ ruhig und das spitzt mich dann irgendwie an, das zu lösen. Dann. Mhm.
Wunderbar, da haben wir einen tollen Übergang gerade zur heutigen Zeit. Ja?
Ja.
Also bei uns in der Schweiz und in Deutschland haben sie ja diesen Ausnahmezustand ausgerufen. Ja. Kaum geht mehr was. Restaurants sind zum Beispiel zu, Friseurläden, Kosmetikladen. Ja. Lass uns da mal jetzt mal in die Richtung gehen. Was kann die machen? Was kann man da machen? Wie muss man Positionierung ändern oder andere Kooperationspartner finden, wenn wir dort mal reingehen?
Ja. Ja, also auch hier wieder Anführungszeichen schwierige Situation. Ich mache ja diese Positionierung, also um das jetzt noch kurz abzuschließen, der zweite Schritt ist Klarheit, da arbeite ich das mit dem Kunden in einem Workshop raus, mhm, und im dritten Schritt reduziere ich das Ganze auf eine Seite DIN A4, wo die idealen Kunden, die Mehrwerte, das Expertensystem und die Leistungspakete draufstehen. Mhm. Und das ist dann die Essenz, der Hebel, das Raster, Filter für alles, was drauf aufbaut. Dass man wirklich mit einer, dass jedem Unternehmen, dass alle Werbemittel, alle Kommunikation einfach mit einer Sprache sind, die gleichen Argumente, da kommt man einfacher, schneller zum Ziel. Mhm. Und daraus hat sich jetzt so in den letzten Monaten auch ergeben, dass ich ganz gezielt, weil ich kann gut positionieren, ich kann aber auch gut verkaufen, mit Kunden Vertriebscoachings gemacht habe. Mhm. Und jetzt auch wieder Zielgruppenbesitzer vernetze. Beispiel, ich bin mit jemand jetzt im Kontakt, Bundesverband Mittelständische Wirtschaft, der so die größte Gruppe in Deutschland oder auch in München hat, am schnellsten wächst. Und wir haben dann seine Zielgruppe, er hat dann noch wahrscheinlich 100.000 Xing-Kontakte, die er jetzt noch dazu bekommt. Dann jemand anders, der hat 50.000 Xing-Kontakte, haben wir die koordiniert. Und haben Veranstaltungen geplant, schon fürs ganze Jahr. Ja. Jetzt mussten die natürlich dank Corona abgesagt werden. Mhm. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe jetzt Kosten und so weiter. Und so, passen Sie auf. Wir machen das Ganze jetzt mit Webinare. Ich habe schon jahrelang Erfahrung mit Webinaren. Ich habe die ganze Technik, ich habe den Ablauf, ich habe die Software, die Prozesse. Sagt er, gute Idee. Wir haben jetzt eine kleine Geschichte, haben wir am Dienstag gemacht. Montagabend war es, da waren nur 10 Teilnehmer, aber sie waren genau die, die er eigentlich zum Workshop bei sich in München ins Büro einladen wollte, die sich für eine Mitgliedschaft interessiert haben. Alle waren alle im Webinar, ich habe das kurzfristig für ihn organisiert und 3 haben jetzt Interesse, bei ihm Mitglied zu werden. Hätte er absagen müssen. Und er sagt sogar, eigentlich war das sogar noch besser, weil ich hätte für den Raum 400 Euro bezahlt, jetzt habe ich 0 Kosten, und das gleiche Ergebnis, ja. Mhm. Und morgen werden wir jetzt ein Webinar machen im größeren Rahmen, wo es so läuft ihr Unternehmen trotz Corona weiter. Das heißt jetzt also hier Menschen, Unternehmern, Selbstständigen Tipps in die Hand zu geben, wie sie jetzt ihre Positionierung, ihr Geschäftskonzept auf die Krise anpassen, aber nicht nur den drängenden Engpass im Moment für ihre Kunden lösen, also da schauen, wo kann man jetzt wirklich Probleme lösen, sondern auch die Chance dann daraus erkennen und nutzen, um langfristig dann auch anders aufgestellt zu sein. Also so wie ich immer aus einer Krise gestärkt herausgehen kann, wird es auch hier 20%, mindestens 20% Unternehmen, die gestärkt aus der Krise rausgehen. Aber man muss relativ schnell handeln, muss auch schauen, wo kann ich jetzt mit meinen Stärken etwas im Markt verändern. Und dann ganz klar, wir machen es heute ja auch schon, halt jetzt die Kommunikation aufs Telefon oder auch aufs Internet verlagern. Und wir haben uns ja vorher dann nochmal kurz unterhalten, das können auch klassische Branchen sein. Ja?
Also wie mal ein Beispiel.
Die Geschäfte haben ja jetzt zu, aber man kann mit einer einfachen Webcam, so wie wir es jetzt hier machen, übers Internet kann ich auch Kunden beraten, indem ich einfach ein Produkt auf den Tisch stelle, sage, schauen Sie her, das sind jetzt die Farben, das, das. Selbst bei Bekleidung, ich habe auch schon Beispiele gehabt, in der Sushop aus Dresden, das ist ein Ableger von einem Reha-Haus, wo die 7 Filialen gehabt haben, die haben einfach Auswahlsendungen schon vor über 10 Jahren an ihre Kunden geliefert. Und da kann man viel machen, ja. Also oder einen Bodendienst einrichten. Du hast mir vorher erzählt von irgendeinem Buchgeschäft, wo ihr jetzt die Übergabe vereinbart habt, wo das Buch übergeben wird, aber der Laden aufgrund der gesetzlichen Bestimmung zu ist.
Richtig.
Restaurants liefern jetzt richten Zulieferdienste ein. Also es gibt relativ wenig Branchen, wo man wirklich sagen kann, die können jetzt im Moment überhaupt nichts machen. Also da ein bisschen Gedankenschmalz investiert, kann man da schon viel machen. Und wenn man diese neuen Kommunikationsmittel nutzt, viele haben die ja schon lang vor sich hergeschoben, sagt, ja, ich möchte gern Webinare machen, ich möchte gern einen Webshop aufbauen, ich möchte gern meine Webseite voranbringen. Und jetzt ist einfach die Notwendigkeit, der Druck, der, ich nenne es immer auch einen so positiven Druck, da, um das als Chance langfristig zu nutzen.
Ach so, ja, genau. Ja, die Notwendigkeit, die Not zu wenden, das sagt das Wort ja auch, ja, das ist jetzt eben die Chance, das heißt neue Einstellungen, sich ja dann auch anpassen, das Geschäftsmodell anpassen, so wie du das so gesagt hast. Wir haben das jetzt schon, du schon erzählt, wie du die Kunden, deine Kunden da unterstützt. Kommen wir zum Schluss. Was möchtest du noch mitgeben? Was liegt dir auf dem Herzen? Besonders jetzt in der heutigen Zeit. Und wir haben jetzt da März 2020. Mhm. Es sind spannende Zeiten vor uns, wenn man mit dieser Krise dann auch umgehen kann, umgehen zu lernen. Viele sind schon Krisen erprobt. Ja. Ein oder andere hat dann schon mehrere Krisen hinter sich. Ja. Was gibst du den Zuhörern noch mit?
Also auf keinen Fall den Kopf in den Sand stecken, einfach nur abwarten, weil dann entsteht Schaden und dann nutzen die Chance andere, die Chancen andere. Es gibt sehr, sehr breite, also ich kenne es halt, weil ich zwischen Tübingen und Wien, ich bin jetzt schon 24 Jahre zwischen Tübingen und Wien, habe auch dort Kunden und in beiden Ländern gibt es sehr gut ausgestattete Unterstützungspakete, Steuerstundungen von den Finanzämtern. Also man kann da jetzt schon, auch wenn man da dann Anträge stellt, Gelder bekommen. Aber das halt dann als, wirklich als Chance nutzen, wie wir das besprochen haben. Und die Kommunikation umstellen auch. Ich habe viele Trainer, Berater und Coaches. Man kann hervorragend wo man vorher Vorträge gemacht hat, man kann Trainings übers Internet geben, ja. Da gibt es auch Dienstleister, die einen da unterstützen. Man kann Coaching, man kann Beratung. Und ich habe die Erfahrung gemacht, ich coache und berate meine Kunden schon seit 24 Jahren zu 70%, mindestens 70%, teilweise 80% per Telefon und per Internet. Das funktioniert hervorragend. Im Gegenteil, die Kunden sind teilweise zufriedener, weil sie halt dann nicht reisen müssen in ihrer gewohnten Umgebung. Man kann so einen Workshop auf mehrere Etappen aufteilen dann, also das einfach als Chance nutzen und
dann noch gerade, weil du sagst gerade Beratung über Internet, was nimmst du da für Plattformen? Zoom oder EduTip oder?
Ja, ich bin einer der ersten Nutzer, also Zoom ist gut, ich nutze GoToMeeting,
Okay, ja.
GoToWebinar, die sind da mit Pionieren im Bereich. Zoom boomt im Moment, hat einen Grund, die sind jetzt technisch, hinken sie ein bisschen GoToWebinar hintran, aber die haben das attraktivere Preismodell im Moment. Deswegen für kleine selbstständige Trainer, Berater, Coaches, wir gehen im Moment viele auf Zoom. Die größeren, mittleren Unternehmen, die haben da GoToMeeting, GoToWebinar. Das ist aber, das muss man nach persönlichem Gusto entscheiden, sich anschauen, was da für einen besser ist. Dann, ja, also das ist das Hauptmittel, das nutze ich auch schon vor der Krise. GoToMeeting teilweise mehrmals am Tag. Ja. Man muss da auch nicht jetzt unbedingt mit der Webcam das dann übertragen. Das reicht auch, wenn man dann Bildschirmübertragung macht, sich gegenseitig hört, wenn man sich schon mal gesehen hat, vor allem sich kennt, funktioniert das hervorragend.
Ja.
Man kann auch, ich habe jetzt wieder am Freitag eine Kundin, da sitzt sie in Berlin, die Tochter sitzt in der Pfalz, ich sitze in Tübingen. Das ist, wie wenn wir hier am Tisch sitzen würden. Mhm. Das funktioniert hervorragend.
Ja. Du hast gerade gesagt, eine bestehende Kundin, das heißt also, ihr habt es eigentlich schon mal getroffen. Ja.
Ja.
Und darum ist, sagen wir mal, die erste Beziehung auch schon die emotionale Bestehung.
Ja, wir haben uns aber
anderen. Und dann kann es, also einerseits gut funktionieren danach, ja, kann aber auch umgekehrt funktionieren. Also ich finde schon, dass beides gut ist, ja, wenn man sich trifft einerseits und dann digital arbeitet, wobei jetzt halt das gerade umgekehrt gehen muss, weil zuerst teilweise darf man sich nicht treffen oder es ist nicht so gerade der Hit, wenn man sich da trifft, aber zum Anfang kann man ruhig mal, sagen wir, das erste Beratungsgespräch oder das, auch zunächst mal die digital machen und dann, wenn es dann wirklich vorbei ist, dann kann man dann halt später noch sich dann noch persönlich treffen. Ich finde beides gut, persönliches Treffen, man muss halt schauen, was kann ich wann machen.
Also bei mir ist so, sagen wir mal, viele lernen mich über Webinare kennen oder über Empfehlungen. Ich mache die Kurzberatung immer am Telefon, ja, das funktioniert auch sehr gut. Und dann dieses Audit, das findet auch alles, wird also über Internet, ich schicke denen den Fragebogen, wir telefonieren. Das Einzige, was wir vor Ort machen, ist dieser eintägige Nutzenkonzept-Workshop. Das ist schon besser, wenn man da sich gegenüber sitzt, wenn man im Raum umhergehen kann, wenn man am Flipchart bestimmte Dinge diskutiert. War man jetzt aber auch dann ins Internet teilweise verlagern, habe ich auch schon gehabt. Und der dritte Schritt, dieses Expertenprofil besprechen, das mache ich auch wieder mit GoToWebinar, wo mir der Kunde auf den Bildschirm schaut, ich da was verändere, am Schluss wird speichern gesagt. Und alles, was drauf aufbaut, auch bei dieser Kundin aus Berlin, das funktioniert seit Jahren schon per Telefon und GoToMeeting. Wir machen einen Termin aus, über Google Kalender klicke ich auf den Button, da wird automatisch ein GoToMeeting angelegt. Die bekommen das, die bestätigen das. Wir hören uns, selten sehen wir uns, weil wir uns einfach schon kennen. Also es funktioniert hervorragend. Das ist einfach nur eine Gewöhnungssache, eine Umgewöhnungssache. Ich habe festgestellt, vor dem Anfang, wo das ungewohnt war, die Kunden waren begeistert, wenn wir zum Beispiel einen Internettext bearbeitet haben und die haben genau gesehen, ich tippe und die sehen das sofort am Bildschirm. Also es war sogar ein Wow-Effekt, wo die gesagt haben, ich finde das toll, ja. Ein Kunde hat auch gesagt, ich mache das lieber, weil ich kann mich da entspannt zurücklehnen, ich bin in meiner gewohnten Umgebung drin und das funktioniert hervorragend. Wichtig aber, du sagtest vorher einen Tipp, nicht perfekt, unperfekt starten. Das ist ganz, ganz wichtig, vor allem jetzt in der Zeit, wo das auch Dinge sind, die für viele vielleicht noch ungewohnt sind, mit Zoom oder GoToMeeting oder mit was auch immer zu arbeiten. Einfach starten. Ich habe das gesehen mit dem Kontakt in Berlin, BMVW, der hat noch nie Webinare gemacht. Ja, wir haben das innerhalb von einem halben, zwei Stunden haben wir das geplant. Er hat sich mit der Software beschäftigt. Ich habe noch kleine Schulung von ihm mit ihm gemacht. Ich war dabei bei dem Webinar. Wenn es dann übergeholpert hat, ihm geholfen. Das ist hervorragend gelaufen. Viele machen über den Fehler, sagen, ja, da muss ich mich jetzt ausführlich vorbereiten, muss Tests machen, einfach da mal ein bisschen ins kalte Wasser reinspringen. Das muss nicht perfekt sein. Im Gegenteil, wenn dann mal so ein kleiner Fehler passiert, man geht drüber, das macht authentischer, das macht perfekt, menschlicher, als wenn man zu perfekt dann vorbereitet ist. Und im Moment, wenn man wirklich was machen will, dann muss man einfach jetzt starten, relativ schnell starten. auch schauen, dass man in einem bestimmten Bereich halt mit der Erste ist oder zu den Ersten gehört. Und da kann man nur unperfekt starten. Also den Mut zum unperfekten Starten.
Wunderbar. Auch ein Tipp.
Und natürlich immer schauen, was kann ich am besten jetzt dazu beitragen, wo sind meine Stärken, meine Leidenschaften, meine Werte, wie kann ich die leben und nicht so viel links und rechts schauen und sich dann immer wieder verbiegen.
Ich finde es wunderbar, den Mut zum unperfekten Start.
Genau.
Gleich loslegen, nicht ein halbes Jahr oder noch länger warten, sondern morgen, gleich morgen.
Also, und dann vielleicht noch eine Einschätzung. Ich glaube, die Krise wird länger gehen, als wir jetzt vielleicht gemeint haben. Es gibt ja von so einem führenden Virologen, der meinte, dass sogar der Höhepunkt erst in 2 Jahren überschritten ist. Dadurch, dass halt jetzt die ganze Ansteckung, die Pandemie in die Länge gezogen wird, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet wird. Also es wird sich wahrscheinlich in den Sommer reinziehen. Und unsere Art und Weise, zusammenzuarbeiten, mit Kunden zu kommunizieren, wird sich, glaube ich, grundlegend dadurch verändern. Ja? Also man kann das nicht nur einfach aussetzen, sondern es ist ein grundsätzlicher Wandel jetzt dadurch da, meiner Meinung. Wir werden wieder einigermaßen zur Normalität zurückkehren. Wir werden uns auch dran gewöhnen. Ja? So wie, was mich immer fasziniert, wie Israelis mit Bombenattentaten und so weiter umgehen. Die sagen, warum sollen wir uns da verrückt machen? Das gehört zu unserem Alltag. So wird halt der Virus eine lange Zeit oder eine längere Zeit, als uns lieb ist, zu unserem Alltag gehören. Und da müssen wir uns einfach anpassen. Ja? Also nicht jetzt unbedingt die Stärksten haben ja überlebt in der Evolution, sondern diejenigen, die sich am besten anpassen konnten.
Survival of the fittest, genau. Genau, nicht die Stärksten, wie es dann falschlicherweise teilweise übersetzt worden ist, ja, sondern die sich am besten anpassen konnten.
Ja, und Tipp, was ich deinen Hörern oder auch Zusehern anbieten kann, ich habe immer so eine Kurzberatung ohne Berechnung, wo wir in einer halben Stunde Telefonat einfach mal die Ausgangssituation, die Ziele klären, wo jemand hin will, was seine Stärken sind, PS unter der Haube, was vielleicht auch das Unternehmen noch ausbremst, das Führungsteam. Und da jetzt auch auf die Situation zugeschnitten mal schaut, das Geschäftsmodell überprüft, dann aber auch, wie kann man jetzt mit Kunden, mit Mitarbeitern, mit Kooperationspartnern übers Internet, über Telefonkonferenzen effektiv wirksam kommunizieren. Unterstütze auch dann bei Vertriebsmaßnahmen, so Feuerwehr, also helfe auch Webinare aufzubauen, mit GoToMeeting zu arbeiten. Das kann ich anbieten, das einfach zu machen. Ich weiß nicht, ob du da dann einen Link machen oder dann, was auch immer dann mal
genau
zur Verfügung stellen willst.
Ja.
Das ist immer spannend, auch da andere Menschen, Unternehmen kennenzulernen und denen dann auch weiterhelfen zu können.
Wunderbar, damit sie ihren Kunden auch wieder weiterhelfen können. Ja.
Richtig. Es ist einfach eine Zeit, wo man auch sehr intensiv zusammenhalten muss. Und da werden auch neue Allianzen, neue Kooperationen, die man vorher vielleicht für nicht möglich hielt, daraus entstehen. Also ich finde es eine spannende Zeit.
Geht mir genauso. Und damit man
da auch, gut, wenn du willst, jetzt schmerzlich irgendwie noch ein persönliches Erlebnis erzählen. Meine Partnerin, die ist Wienerin und die blieb jetzt in Wien. Ich war in München letzte Woche und habe dann beschlossen, aufgrund der aktuellen Situation, ich fahre nicht weiter nach Wien, weil ich nicht weiß, wann ich dann wieder rauskomme.
Ja, genau.
Weil da kurz alle Grenzen dicht gemacht haben. Und wir haben jetzt erhebliche Schwierigkeiten gehabt, sie rauszubekommen. Weil an der Grenze, wenn man das nicht nachweisen konnte, dass es absolut notwendig ist, wurden an der deutschen Grenze Österreicher zurückgewiesen, weil Österreich als ein Risikogebiet zwischenzeitlich ging. Zugverbindungen waren schwierig, Flüge wurden abgesagt. Wir haben dann bei Laudamotion einen Flug gebucht, eigentlich erst vom 27. März. Dann wurde der gecancelt. Dann haben wir gestern beschlossen, oder Montag beschlossen in der Nacht, wir schauen jetzt nach dem Flug. Dann haben wir bei Eurowings einen bekommen, sie hat dann aber noch Bedenken gehabt, wie komme ich da durch und werde ich da aufgehalten, was auch immer. Ich sage, bleib ruhig, es wird alles gut. Und ich habe sie dann gestern Abend um 22 Uhr, habe ich sie im Flughafen Stuttgart in Empfang genommen, in den Arm genommen und sie ist jetzt da und ist alles durchgegangen. Aber es war auch irgendwie, also viele in ihrem Umfeld haben gesagt, du vergisst es, du kommst nicht raus, bleib da. Ich habe gesagt, nein, wir machen das, wir ziehen das durch.
Schönes Beispiel, wenn man sagt, okay, das muss irgendwie noch gehen. Ja. Und einfach
das war oft in meinem Leben, auch im Sportgeschäft, war es manchmal scheinbar aussichtslos. Da kam eine Möglichkeit, ein Ausweg, der war es aber. Und der hat sich dann schlussendlich auch durchaus als langfristige Chance, das ist auch irgendwie eine mentale Geschichte, wie man dann eingestellt ist.
Wunderbar, Markus. Ich bedanke mich einerseits für die vielen Tipps, für deine Stories und auch für diese, sagen wir, aufgestellte, anpackende Art und Weise. Vielen Dank, Markus, für deine Zeit.
Ich danke wieder. Spannendes Interview, immer hochspannend und erfrischend mit dir zu plaudern. Und bedanke mich, dass ich jetzt auch erstmals bei dir im Zoom-Podcast dabei sein kann. Bin auch schon auf das Ergebnis gespannt.
Okay, liebe Zuhörer, das war wieder eine weitere Episode des Story Power Podcasts. Diesmal war es Schwerpunktthema Positionierung. Wir haben auch das mit einbezogen zur heutigen Situation. Wie kann man mit dieser Situation umgehen und dass man dort auch die Chancen nutzen, die es durch die neue Kommunikation, das heißt, durch die digitalen Kommunikationsmöglichkeiten sind, wie wir mit unseren Kunden da neu oder anders kommunizieren können. Viele, viele Tipps heute und wir hören und sehen uns wieder bei einer anderen Episode im Story Power Podcast. Sie wissen, eine gute Geschichte bewegt die Menschen und eine verdammt gute die ganze Welt. Ihr Ludwig Link.